NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Und heute melden wir uns von der schönen Insel Sylt. Wir sind mitten in den Sommerferien und mein Name ist Andreas Rako übrigens und wir haben heute eine Gästin, die ist Pastorin hier in Keitum, St. Severin, Susanne Zingel. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass du da bist, Andreas.
Ja, wir haben uns nämlich aufs Du geeinigt, liebe Susanne, weil wir sind ja beide Nordfriesen. Ich bin hier in der Nähe geboren, du bist hier immerhin seit 19 Jahren, 2005 bist du auf die Insel gekommen, aufgewachsen bist du in der Nähe von Lübeck in Stockelsdorf, also ja, auch Schleswig-Holsteinerin, warst dann auch in Hamburg, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber was ich dann ganz interessant finde, wir haben, bevor wir hier in dein schönes Pastorat, das ist einfach toll, ein Reetdachhaus, ganz frisches Reetdach und wir sitzen hier direkt unter dem Reetdach, glaube ich zumindest, wenn ich das sehe, unterm Dach, ein richtig tolles Arbeitszimmer, in dem wir jetzt aufnehmen. Ja, und du bist, ja, wie gesagt, 2005 auf die Insel gekommen. Als junge Mutter, kann man ruhig sagen. Dein Sohn war, glaube ich, ja, der ist jetzt
mein
21, dein erster Sohn, ne?
War zwei.
Du hast insgesamt, ja, du hast zwei Kinder und du bist noch einen Umweg über Hamburg gegangen, warst da ja als Pastorin erst. Aber dann bist du in diese Gemeinde gekommen, die ja eine der, kann man ruhig sagen, ja, vielleicht eine der bekanntesten in Deutschland ist, weil dein Vorgänger, der war ein Medienstar, Traugott Giesen, ein Pastor, der auch glücklicherweise noch lebt. Ja, und du dann als junge Mutter, junge Frau hierher gekommen. Wie wurdest du denn empfangen von den Sylterinnen und Syltern?
Sehr, sehr freundlich. Von Ferne wurde gesagt, ah, du gehst nach Friesland. Ah, da, die sind doch so stur und so zurückhaltend. Und wie wird das werden? Und was war? Ein bisschen gucken. Und dann habe ich relativ schnell erlebt, wenn man zugewandt ist und Zeit hat, Friesen erzählen gerne Geschichten und haben auch tolle Geschichten zu erzählen.
Und du bist inzwischen eine von den Nordfriesen hier, ne? Das kann man ruhig sagen. Oder fühlst du dich nicht als Nordfriesin?
Ich fühle mich hier sehr verbunden. Mhm. Und dies hier ist der Ort, an dem ich in meinem Leben am längsten geblieben bin. Ich war noch nirgends 19 und fast 20 Jahre jetzt an einem Ort so konzentriert. Und das ist natürlich dann wirklich Beheimatung. Aber es ist und bleibt das Friesland der Friesen. Und das ist auch ein spezielles und ganz eigenes Volk.
Ja, wir sind ja, bevor wir hier jetzt in dein schönes Pastorat gegangen, einmal über den Friedhof gegangen. Und da hast du mir erzählt, wir machen hier auch Friedhofsführung. Wie muss ich mir das vorstellen? Also da gehst du dann mit Menschen, mit so Reisegruppen und Regenschirmen in der Hand und sagst, hier, Gruppe so und so, folgt mir? Oder wie funktioniert sowas?
Na, natürlich, es ist eine sensible Geschichte, auf dem Friedhof unterwegs zu sein. Ja. Wir machen das auch mit überschaubaren Gruppen. Mhm. Und immer wird es gesagt, ja, das ist ja der Seefahrerfriedhof oder sogar Kapitänsfriedhof. Wobei bei uns liegen Walfänger, Kommandeure. Also wer auf einem Walfangschiff unterwegs war, war ein Kommandeur. Eine ganze Walflotte hat er befehligt. Und da gibt es Geschichten. Wir haben viele dieser historischen Gräber und Grabplatten führen schöne Geschichten, wenn erzählt. Also über diese Vergangenheit, haben aber auch einen Weg der Kunst, haben einen Weg des Widerstands und also thematische Führung.
Und einige Prominente habe ich auch gesehen, also Rudolf Augstein, der Spiegelgründer, also der berühmte Verleger ist da.
Peter Suhrkamp ist hier.
Also viele Menschen.
Fritz Radetz.
Und ne, viele auch mit bewegter Vergangenheit. Das ist also wie funktioniert sowas, wenn ich mal eine Friedhofsführung erleben möchte?
Dann brauchst du nur am Donnerstag um 3:30 vorbeizukommen.
Ach so, und dann?
Jeden Donnerstag 15.30 Uhr.
Was mich dann, wo ich erst dachte, sie macht einen Scherz, aber das hast du ernst gemeint und ich hoffe, du hast mich nicht veräppelt. Du hast auch deinen Grab schon ausgesucht, ne?
Ja.
Und bist sogar umgezogen mit dem Grab. Wie war das?
Ja, das war so, dass mit der Verbundenheit mit Sylt und auch in der Corona, als Corona losging und es sind wirklich die ersten Wochen gewesen. Niemand wusste, was wird auf uns zukommen. Da dachte ich, sei gewappnet für alles. Sollte dir also was
hast du in der Zeit dein Grab ausgesucht?
Ja, ich habe mir gesagt, meine Kinder werden das nicht regeln müssen für mich. Und genau dann habe ich Anfang von Corona mir eins ausgesucht. Ja, und ich bin im Ranking aufgestiegen.
Das heißt, näher an die Kirche ran jetzt noch.
Genau.
Also das heißt, ist ja, du zahlst da natürlich auch für. Also das muss man ja schon mal haben. Wünscht man sich ja, dass man lange dafür bezahlt. Das wäre schon ganz sinnvoll dann. Ne?
Aber ist auch ein Zeichen, also das ist nicht ungewöhnlich auf unserem Friedhof, dass viele Gräber, die einfach so leer aussehen, sind aber schon vergeben. Und ich finde, man sollte der Wahrheit des Lebens immer ins Auge schauen. Und wer weiß, dass wir nicht ewig leben, ich glaube, man lebt bewusst.
Du lebst ja, bewusst sogar. Und kannst eben sagen, je länger ich dafür bezahle, umso besser ist es dann. Ne? Und
das, ja, wir unterstützen. Also genau. Wir fördern diesen Ort. Also St. Severin ist eine Kirche, die für sehr, sehr viele Menschen ein Sehnsuchtsort ist, eine spirituelle Beheimatung. Und wir leben auch davon, dass wir gefördert, unterstützt, Spenden einnehmen, aber auch so verbunden sind, dass wir sagen, wer schon sein Grab zu Lebzeiten erwirbt, unterstützt den Friedhof, kann ich wirklich sagen.
Und es ist natürlich klar, Sylt ist eine Insel. Und wir wissen ja, wir haben jetzt an anderer Stelle auch schon mal darüber gesprochen, dass es hier ja viele Dinge gab, die ja, ob das diese Ferienwohnungsproblematik ist. Und es ist eine Insel, jeder kennt im Grunde jeden, ne? Das ist ja so. Also gerade die alten Sylter kennen sich oft. Mhm. Familien sind manchmal befreundet, manchmal vielleicht nicht so eng befreundet. Hat das denn jetzt so in diesen letzten Jahren, du hast Corona ja selber schon als Stichwort genannt, hat das eher zu einem Zusammenhalt hier auf so einer Insel geführt oder ist das eher schwieriger geworden, das Miteinander?
Beides zusammen. Mhm. Also in der Gemeindearbeit und auch privat erlebt man es. Freundschaften und Verbundenheiten sind gestärkt und wir haben viel im Dorf verloren. Also Treffpunkte, die vorher da waren, Dorfkneipen geschlossen oder touristisch umgeändert. Und unser Pastorat ist wirklich ein Treff geworden. Also vorher sagte man, das ist ja nur für die Alten und plötzlich... Mhm. Wir hatten jetzt, also wenn unser Gemeindenachmittag ist, kommen, müssen wir zusehen, also dass wir alle unterkriegen, weil es ist ein großer Treff geworden. Wir hatten vorher auch Dorftreffs und die finden sich zusammen. Wir haben ja auch noch den Friesensaal. Auch dort kann man sagen, also die Dinge, die für Sylter angeboten werden, sind besonders wertvoll. Ich glaube auch allen wertvoller geworden. Insgesamt beim Tourismus wird gesagt, es ist schwieriger alles geworden.
Also schwieriger geworden.
Also Corona hat Menschen ja sehr auf sich selbst geworfen und hat Anspruchshaltung bei manchen hervorgerufen. Das ist schwieriger geworden, aber wir spüren davon wenig.
Also es ist noch viel Arbeit für dich, also es wird nicht langweilig jetzt, das Seelsorgerische.
Und es ist einfach auch auf der Insel eine ganz, ganz hohe Fluktuation. Also wenn neu kommen, heißt ja, du denkst, alle sind hier schon lange und kennen sich und erst im Nachhinein gemerkt, was, du bist erst 5 Monate vor mir auch auf die Insel gekommen.
Und da sind ja noch Fremde sozusagen, oder?
Also, aber für mich waren ja alle, die dann damals da waren, fühlten sich wie Alteingesessene. Und bei uns bewegt sich im Jahr bestimmt, also 10% verlassen die Insel und nicht mal 10% kommen nach. Also wir hier in Keitum erleben ganz stark halt auch, dass Menschen, Insulaner, die Insel verlassen und weniger nachkommen.
Da müssten doch im Grunde genügend Wohnungen da sein. Nein, leider nicht. Ne?
Das ist leider nicht.
Nee, das ist.
Nee, geht viel Wohnraum verloren.
Und das ist halt, ja, diese Problematik erlebst du ja auch. Aber wir versuchen jetzt trotzdem nochmal einen kleinen Abstecher zu machen in die Zeit, als du ja in Stockelsdorf, Lübeck, in der Gegend aufgewachsen bist. Und da hast du ja relativ früh entschieden oder gesagt, ich möchte Pastorin werden.
Ja.
Sind wir wieder bei dem Thema. Das war jetzt, sage ich mal, dann ja gefühlt so in den 70ern. Da war es ja eher nicht so üblich, oder?
Also ich verkündete meiner Mutter mit 8 Jahren.
Verkündet, ja.
Ja, ich verkündete. Das war schon, dass ich Pastorin werden möchte. Ja. Und das war ein sehr kurzes Gespräch, weil sie sagte zu mir, das ist schade, aber das geht nicht, das dürfen nur Männer.
Aber das.
Und damit bin ich ins Kinderzimmer gegangen und habe mir überlegt, was jetzt mit meinem Plan werden soll.
Und dann ging es aber doch, weil das ist ja nur, glaube ich, bei den Kollegen der katholischen Kirche bisher schwierig. Ne?
Ja, die Frauenordination ist ja schon Anfang 60er war es ja schon. Ja. Also die ersten Pionierinnen, also auch ganz, ganz großen Respekt vor meinen Kolleginnen, die in der Zeit als erste Pastorinnen in die Kirche reingekommen sind. Als wir gekommen sind, war es auch noch im Predigerseminar, waren wir 1/3 Frauen. Aktuell ist es ja so, dass weit mehr Frauen Theologie studieren als Männer.
Und es war auch zu deiner Zeit, glaube ich, ein richtiger Trend, ne? Also das, da wollten viele diesen schönen Beruf erlernen, sozusagen studieren. War es denn ganz einfach, an einen Studienplatz zu kommen? Oder
ja, die Studienplätze waren leicht. Ich habe in Göttingen studiert. Und es war, also TC-Bewegung war das eine, Friedensbewegung brachte Menschen oder junge Leute da zur Kirche. Es war eine ganz, ganz spannende, facettenreiche Zeit. Hinterher wurde es schwierig, also was kaum einer weiß, also das Studium dauert ja gut sieben Jahre.
Ja, das ist
wirklich sehr, sehr lange. Dann kommt die zweite Ausbildungsphase und da hineinzukommen. Also wir hatten regelmäßig Beratung, Studienberatung. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie Pastorin werden wollen? Überlegen Sie nochmal, hier wäre ein guter Punkt,
so vielleicht so Religionslehrerin.
Ins Lehramt rüber zu wechseln. Ja. Aber ja, und wir waren viele, wir sind viele jetzt in dieser Generation und das wird einen Umbruch geben. Also jetzt, wir waren damals über 2000 Theologiestudenten in Göttingen. Also jetzt kann man sie in den Seminaren zählen.
Okay, das hat sich also wirklich verändert.
Ganz.
Und du bist dann ja, ich denke mal so als junge Frau, als Mädchen, dann, wenn man durch Lübeck läuft, ne, die vielen Kirchen, die es da gibt, von genau. Jakobi, Ägidienkirche und natürlich der Dom. Ja. Bist du da regelmäßig gewesen? Hast dir das angeguckt? Ja. Bist du so ein Fan gewesen, der sich dann auch immer die Pastoren oder die Pastorinnen angeguckt hat? Oder wie war das?
Also ich bin nicht kirchlich geprägt, überhaupt nicht familiär. Und deshalb bin ich vagabundiert, erstmal also ich habe auch Jesus People kennengelernt und die Baptistengemeinde und sogar mal mit den Pfingstlern unterwegs gewesen. Einfach jugendlich, also man wurde abgeholt oder angesprochen. Gelandet bin ich dann zum Glück nach relativ kurzer Odyssee im Lübecker Dom. Und da habe ich mich hingesetzt und Uwe Röhl hat Orgel gespielt und es wurde gepredigt und die Gottesdienste und das Licht fällt rein. Und ich wusste, das ist ja mein Zuhause.
Aber wenn du es jetzt vergleichst mit deiner Kirche hier, die berühmte St. Severin in Kaitum, schon gemütlicher, oder? Als der Dom, oder?
Ja. Das stimmt. Wobei die Qualitäten mitgehen. Also das Wort Gottes, Licht und Musik.
Okay.
Und das in Räumen und in Resonanz mit Menschen zu erleben. Aber es ist natürlich auch, ich war ja dann noch auch in Hamburg, Altona oder in Ottensen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, du bist ja dann aus der
Christianskirche, das ist eine lichtdurchflutete Barockkirche, auch großzügig im Raum. Und da gebe ich zu, als ich dann wirklich hier Pastorin wurde und das erste Mal saß in dieser doch dann auch engen Kirche mit
Dorfkirche sozusagen.
Emporen und weniger Platz, um sich so frei zu bewegen, wie wir das in Hamburg gemacht haben.
Ja, Hamburg, du warst ja erst in einer anderen Gemeinde, St. Katharinen, glaube ich.
Ja.
Da warst du erst und dann bist du aber relativ schnell, ich glaube 1990 hast du dort angefangen.
Ja.
Und dann bist du ja nach Ottensen und das war ja, ich will nicht sagen, das Gegenteil klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber das war ja nun wirklich ein Gegensatz zu dem, was du hier in Kaitum erlebst, oder?
Ja, das Verbindende ist, dass der Bahnhof Altona gehörte zu meiner Gemeinde. Mhm. Und da fährt man los und in Kaitum steigt man aus.
Also man kann ihn so kann man das natürlich, die Marschbahn.
Es gibt was Verbindendes. Und aber es ist, das war mir klar und das war auch alles, was wir in Christianskirche in Ottensen gemacht haben, die Kulturarbeit, war mir gleich klar, das kannst du nicht mitnehmen. Es war auch ein Abschied, also auch ein bewegender Abschied. Weil ich habe das war sehr, sehr gerne in der großen Stadt und in den Möglichkeiten im Stadtteil selber.
Aber es war ja, kann man ruhig sagen, auch ein Problemstadtteil, wo du auch mit Menschen zu tun hattest, die es vielleicht nicht so gut haben wie viele Menschen hier auf Sylt, oder?
Auch das kann man nicht so einfach sagen. Also Ottensen ist schon ja auch ein, kann man doch sagen, ein prosperierender Szene-Stadtteil.
Ja.
Und klar, also ich hatte viel mit Obdachlosigkeit zu tun.
Mhm.
Hatte auch das geeignete Pastorat dafür, dass das ja immer ein Anlaufpunkt war. Und natürlich auch mit Konfliktfeldern rundherum, aber ehrlich, hier habe ich mehr damit zu tun.
Okay, also hier ist es auch nicht so ganz ohne.
Nein, also hier ist es wirklich sehr herausfordernd. Es gibt auch Obdachlosigkeit. Es gibt Menschen, die, wenn hier irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, also persönliche, private Schwierigkeiten, ist es so schwer, sich auf dieser Insel zu halten.
Mhm.
Und das sind dann gleich Konflikte.
Also wie kam es denn dazu, dass du dann, wie gesagt, du bist in der Nähe von Lübeck aufgewachsen oder Stockelsdorf, wie gesagt, und bist natürlich geprägt durch die schöne Stadt Lübeck möglicherweise auch, was man so sieht. Und dann geht man in die große Hansestadt sozusagen nach Hamburg. Das machen viele aus der Region. Ich habe ja selbst auch in Lübeck gelebt. Und da bist du halt
losgezogen.
Bist du losgezogen nach Hamburg.
Am Anfang gibt es eine Empfehlung. Und da habe ich da im Predigerseminar gearbeitet und am Anfang bist du gesetzt, dann kriegst du irgendwann nach 5 Jahren, darfst du dich bewerben, dann darfst du aktiv sagen, was will ich eigentlich? Das war dann erst die Christianskirche. Und ich hatte schon im Vikariat, da hatten wir Urlaub gemacht in Tating, also in Friesland.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, was ist mein Ziel? Wenn ich 50 bin, bin ich Pastorin in Friesland. Und ich arbeite darauf hin.
Aber Nordfriesland ist es.
Nordfriesland.
Genau.
Ja. Also, aber ja, ich habe aber da von Nordfriesland gesagt, und was brauche ich? Ich muss dann unabhängig sein. Also die große Stadt heißt ja, du hast Kolleginnen, du hast Austausch, du hast Bibliotheken, du hast Mediatheken. Du kannst so, so viel nutzen, auch Anregungen. Und du kannst Netzwerke bauen und das belebt sich alles untereinander. kleine Klammer, man kann sich darin in diesen Netzwerken auch verlieren. Mhm. Und mich hat Tating, diese Kirche ist sogar, wird immer wieder mit erwähnt mit St. Severin. Und an der habe ich gesagt, ich gehe, finde ich, also meine letzte Phase als Pastorin will ich hier in Nordfriesland. Da habe ich nicht an Sylt gedacht, aber ich habe an die Küste gedacht und an die Konzentration.
Ja, finde ich so interessant, wie sich so Sachen, bei mir war es, also nicht bei mir persönlich, sondern natürlich habe ich ja schon erzählt, mein Großvater war auch Pastor und der ist als Flüchtling damals aus Pommern gekommen, nach der Kriegsgefangenschaft. Und als Pastor sollte er dann ja hier wieder eingegliedert werden, irgendwann Ende der 40er, Anfang der 50er. Und dann hatte der wirklich gesagt, der Propst, so Herr Racco, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können nach Kampen auf Sylt oder Sie können nach Rodenes auf dem Festland in Nordfriesland. Ich empfehle Rodenes, weil auf Sylt verhungern Sie. War wahrscheinlich im Nachhinein eine relative Fehleinschätzung, weil hier war es dann vielleicht nach dem Krieg nicht ganz so schön. Aber wie gesagt, mein Opa hat sich dann entschieden und na gut, so muss ich mich jetzt nicht mit einer Erbengemeinschaft rumschlagen, sondern bin in Emmelsbüll-Horsbüll aufgewachsen. Aber was ich damit sagen wollte, du bist dann irgendwann hier gelandet. Was war der Anlass? Also du sagst, der Urlaub oder ihr habt das gemacht in Nordfriesland?
Ja, ich habe meine, so wie ja viele sagen, Sylt ist ihre Kinderinsel. Ich habe meine Kindheit haben wir jeden Sommer auf Fanø verbracht. Das ist ja die benachbarte dänische, fast benachbarte dänische Insel, Rømø, Mandø, Fanø.
Genau.
Und das ist auch so ein Sehnsuchtsort. Okay. Sylt und Fanø ist natürlich ganz was anderes, also sehr unterschiedlich.
Aber Sylt kanntest du auch vorher schon, oder?
Ja, ich war einmal hier.
Okay.
Also es war jetzt nicht so, dass ich eine große Sylt-Reisende war. Was ich aber wusste, ist, dass Severin eine Predigtkirche, so wird sie in Hamburg angesprochen. Ja?
Okay.
Also eine Predigtkirche, da ist einfach viele Gottesdienste. Das hat Traugott wunderbar, also hat er ja diesen Ort auch dazu gemacht, dass viele, viele Menschen kommen, um wirklich die Predigt, das Wort Gottes zu hören. Und diese Konzentration, ich habe damals gesagt, ja, ich mache hier eine Predigtwerkstatt.
Okay, aber du bist dann, hast du davon zufällig erfahren? Weil man kriegt das ja nicht immer überall
doch,
mit.
Das ist so berufsbezogen.
Okay.
Wir haben da unsere Infokanäle und es wird ausgeschrieben und du schreibst eine richtige Bewerbung.
Und dann hast du eine Bewerbung geschrieben und gesagt, ich würde gerne.
Genau, und dann wirst du eingeladen und darfst vorpredigen.
Mhm.
Und dann machst du das mit anderen Bewerberinnen. Und dann, nach dem Gottesdienst, werden die Nordertür geöffnet. Dort geht man raus, wenn man es nicht gerne mochte. Und die Südertür geht die
Bewerberin
raus. Ja. Und dort geht man raus, die das gut fanden. Und der Kirchengemeinderat steht dann an beiden Türen und hört sich an. Aber der Kirchengemeinderat entscheidet zusammen mit Bischof in Schleswig.
Und hast du gesehen, wie viele auf der falschen Seite bei dir rausgegangen sind oder hast du nicht hingeguckt?
Ich bin auf der Sonnenseite rausgegangen.
Ach so, hast gar nicht interessiert. Also.
Nein, es war meine erste Bewerbung. Von Orten sind die Idee wegzugehen und so einen Ort aufzusuchen, also wo es ja auch mit, mein Sohn war damals 2 Jahre, das war da in Altona, das war schon das Pastorat war umlagert, also als ich ankam, also vom Drogenstrich, Dealerei, Obdachlosigkeit im Park, also da war wirklich nicht das so gute Umfeld, um ein Kind großzuziehen.
Okay, und dann sollte ja noch ein zweites Kind kommen, sozusagen, da hast du dann gesagt, Mensch, ist Sylt dann doch etwas, aber trotzdem ist dann Sylt auch damals, oder was heißt auch damals, mir kommt das mal so vor, wenn ich sage 2005, ich weiß nicht, wie es dir geht, als wäre das gestern gerade, aber es ist so, in der Jetztzeit fühlt sich das für mich an, aber das ist ja auch wirklich schon fast 20 Jahre her.
Ja, also wenn ich sortiere oder mal was Altes raussuche in Ordnern, dann denke ich, Wahnsinn, was wir alles gemacht haben.
Oder
wir waren ja eben auch in der Kirche, also die Kirchensanierung, das Pastorat musste.
Sieht völlig anders aus jetzt. Also wie gesagt, ich habe es vor 30 Jahren gesehen, das war aus meiner Sicht eine andere Kirche. Ne? Und also nicht eine andere Kirche, aber eine Erinnerung. Ne? Jetzt ist es in meiner Erinnerung viel heller, viel, will ich nicht sagen, aufgeräumter, aber es wirkt übersichtlicher, sagen wir es mal so.
Ja. Also das war aber auch, also die das war die Überschrift Rettet St. Severin. Wir hatten das Problem, dass die Witterung und Dämmgeschichten dazu geführt haben, dass es wirklich sehr angegriffen von Schädlingen alles war.
Okay.
Und dass es darum ging, wirklich, also Rettet St. Severin war nicht übertrieben. Es ging schon um den Erhalt der Bausubstanz. Und wir haben uns sehr auf die Bausubstanz und dann ist das ja eine romanische Kirche. Was mir, als ich von Hamburg kam, ich habe die Kirche gesehen, habe mich auch von der Barockausstattung erst einmal, die war das Erste, was so bei mir hängen geblieben ist, aber dass es ja eine der ältesten Kirchen ist, eine romanische Kirche, Das sieht man, glaube ich, jetzt deutlicher, weil weniger da ist, was ablenkt.
Okay, ja, bevor wir jetzt gleich nochmal zu den Prominenten kommen, die du da in der Kirche, viele haben es ja noch vor Augen, das ist ja noch gar nicht so lange her, die letzte große Hochzeit, wobei das nur, weil es ein Prominenter ist, ist ja keine große Hochzeit, aber du weißt, was ich meine. Aber dann bist du ja hergekommen, das wollen wir noch kurz mal abhandeln, dass wir das einfach nochmal besprechen. Du bist hergekommen und hast gesagt, ich möchte das gerne, ja, der Sache auch hier meinen Stempel aufsetzen oder möchte daraus etwas Neues machen, möchte. Was war so dein Ansatz zu sagen, was möchte ich jetzt, ohne dass es jetzt alles schlecht war vorher, das meine ich jetzt gar nicht, aber du sagst, okay, man will ja dann auch als die Pastorin vielleicht sagen, ich möchte jetzt etwas, ja, hier so etwas hinterlassen oder nein, hinterlassen klingt jetzt Quatsch, aber ja, ich möchte gerne so ein bisschen was von mir hier einbringen. Was war das für dich? Was hast du sozusagen mitgebracht? Wo du sagst, das möchte ich gerne hier
ich weiß installieren. Noch, bei meiner Einführung, da es gibt in Schottland ein schönes Kloster Iona und da hatten wir in das Lied The Lord, I make everything new, glaube ich. Das war eine Verheißungschoral, ja. Den habe ich bei meiner Einführung mitgebracht. Der wurde nur einmal gesungen, weil dann gesagt wurde, was heißt denn das hier? Was soll denn hier neu werden? Und ich würde sagen, was ich hier liebe und schätze, ist die Kontinuität.
Okay.
Also diese Kirche steht da oben, die hat die Mandränke überstanden, die steht da seit Jahrhunderten. Und sie ist so gelassen. Sie steht da einfach und lässt alle Leute rein und lässt sie auch wieder raus.
Ja, die ist ja auch geöffnet. Man kann
ja,
einfach
immer geöffnet. Und die Kontinuität dieser Geschichten und auch einfach Teil der Gemeinschaft zu sein. Die Kirche wird viel von Touristen besucht. Es kommen viele von außerhalb. Aber sie gehört hierher, gehört erstmal auf die Insel, gehört auch zum Dorf. Also im ganzen Kirchspiel, das dazugehört und darüber hinaus, bei jedem Hausbesuch irgendwo hängt St. Severin, ein Bild
okay,
von ihr.
Ja, okay.
Also wir hatten, ich glaube, als wir hier saniert haben, wir haben, glaube ich, 50 Bilder von St. Severin gefunden. Sie ist einfach ein Identifikationsort. Und das zu befördern, also und die Gemeinschaft rundherum zu befördern, ich finde nicht, dass das was anderes ist. Ich mache es natürlich in einem eigenen
Stil. Mit deinem Stil halt,
genau.
Ja.
Genau. Okay. Und das ist schon, dass wir sehr viel ja, in Hamburg von Teamfahramt, von Austauschen, was hier. Also eines war, du brauchst 5 Menschen, um was anzufangen. Deshalb habe ich immer erst angefangen, 5 Leute zu suchen,
okay,
um dann zu gucken. Und als wir hier angefangen haben, zum Beispiel Gemeindeessen einzuführen, das es bis heute gibt, da haben wir das auf den 1. April gesetzt, weil jemand meinte, das glaubst du doch selber nicht, dass da jemand kommt.
und dann kamen aber Menschen.
Ja, oder ich habe was eingeführt, das war auch ein bisschen zum Schmunzeln. Oder angefangen, dass wir uns doch selber einbringen, wenn wir unsere Kirche, also das ist, dass wir es in die Hand nehmen, die Kronleuchter runterholen und nicht der Küster putzt sie, sondern das machen wir mal zusammen. Und da kam, was ist denn das für eine Idee? Ich schicke mal meine Reinigungskraft vorbei. Mhm. Also das war auch, und dann war es aber, kamen sie alle und guckten noch, weil als die Kronleuchter dann zerlegt waren und wir dann, das, jeder wollte mal einmal anfassen und fühlen. Also ich glaube, mein Innerstes ist Kirchengemeinde als Lebensform, Gemeinschaft fördern und sich selbst nicht zu wichtig nehmen.
Nee, genau. Dann kommen wir jetzt da direkt zu den Prominenten, die du jetzt in letzter Zeit getraut hast. Mir fallen jetzt 2 ein. Das war natürlich jetzt sehr aktuell gerade in diesem Sommer. Der H.B. Baxter, den Scooter-Frontman, der hat hier seine Sarah geheiratet.
Ja.
Relativ großer Altersunterschied zwischen den beiden. Ich glaube 60 und 22. Kann jeder selber rechnen. Ist ja auch nichts Schlimmes. Wie war das? Also ich stelle mir das so gerade vor. So, das Brautpaar darf ja auch Musik mitbringen und da ist dann ja vielleicht How Much is a Fish gleich ein Geschenk für eine Pastorin, oder?
Das war wirklich, also das war das Thema, dass wir sagten, meine Güte, was wollen die für Musik mitbringen? Und H.B. Baxter hat ja gerade im Jahr vorher sein Konzert gegeben, Open-Air-Konzert. Und war großes Thema und wir saßen und sagten wirklich, was bringt er mit? Und als im ersten Gespräch wir darauf kamen, sagten sie, sie hätten es gerne so, wie es sich gehört. Und
ach Kirche so, ist also Kirche. Also ganz konservativ. So,
Kirche ist Kirche und Party ist Party.
Okay.
Und das ist auch das Markenzeichen von unserer Gemeinde. Also wir sind einfach eine sehr traditionsbewusste Gemeinde und wir haben einen wunderbaren Organisten und wir haben wunderschöne Musik und alte Choräle haben wir auch gesungen.
Und
How Much is the Fish wurde natürlich erwähnt, mit der Verbindung ist so ein bisschen verpackt. Also Jesus mochte einfach Fischer. Ja. Seine Hauptbesetzung waren Fischer. Und natürlich haben wir das ein bisschen verarbeitet. Aber How Much is the Fish kam das nicht war, in die Kirche.
Also war im Grunde eine, in Anführungsstrichen, ganz normale Hochzeit dann am Ende.
Ja, eine war. Sehr, sehr schöne Hochzeit. Bis darauf, dass es furchtbar geregnet hat. Also war alles perfekt, ja.
Dann hast du vor 2 Jahren ja auch noch den Finanzminister Christian Lindner mit seiner Franka Lehfeldt getraut. Das war so ein bisschen kontroverser, weil da gab es, glaube ich, so eine, ja, zumindest Diskussion, weil zumindest einer von den beiden ja nicht in der Kirche war.
Ja, wir haben, also das war schon ein richtiger Aufschlag. Also eine große bundesweite Diskussion, sagen wir, man kann es auch Shitstorm nennen. Also, aber es wurde sehr breit diskutiert. Was ist, ist, wir sind ein Erprobungsraum. Darum haben wir uns, mussten uns nicht bewerben, aber wir sind es, die Nordkirche hat Erprobungsräume zugelassen. Wir haben uns beworben, weil wir sind eine gastfreundliche Kirchengemeinde. Mhm. Das ist unser gastfreundlich segnend und betende Kirchengemeinde und lassen uns überraschen, wohin das führt. Ja, wir waren etwas überrascht, weil bei uns dürfen Menschen, die nicht in der Kirche sind, sich drum bewerben, hier getraut zu werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Also musste sich auch unser Finanzminister dann bewerben, oder?
Ja. 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 Und er hat sich beworben. Also man muss gute Gründe anführen. Okay. Wir sind keine Eventkirche. Nee. Das machen wir auch, also das mache ich sehr deutlich. Wir machen es nicht. Der Promi-Faktor wird abgelegt, wenn wir einen Gottesdienst feiern.
Okay.
Und auch dazu kann man sagen, in aller Aufregtheit rundherum, was da alles stattgefunden hat.
Ja, da war ja auch wahrscheinlich das Bundeskriminalamt dabei, weil ich glaube, da war sogar der Kanzler da, ne? Oder? Ja. Der Kanzler, und es war hier Herr Merz, da war ja damals die Geschichte, dass er mit dem Flugzeug kam. Da hast du ja wahrscheinlich auch einen ordentlichen Medienrummel erlebt dann, ne?
Ja, der Medienrummel war, bis wenn die Orgel losgeht und wir singen Lobe den Herrn, dann ist das vorbei. Also in der Kirche findet es nicht statt und ich bin für die Kirche zuständig.
Und ist das in dem Moment für dich denn auch etwas anderes oder bist du da, ich frage mal so ganz aufgeregt, wenn du weißt, okay, da sind jetzt der Bundeskanzler, da ist jetzt der und der und da sind ganz viele berühmte, bekannte Leute. Hat man da denn ein bisschen mehr Lampenfieber als sonst, wenn man da vorne steht, oder ist das gar nicht so schlimm?
Ja, das wäre jetzt falsch, wenn es spielt natürlich eine Rolle, sich das zu vergegenwärtigen, sich klarzumachen und um es dann zu vergessen, wenn es stattfindet. Hm. Also schon vorwegzunehmen, dass das keine Rolle spielen soll. Zwei Menschen treffen die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben und wir begleiten sie dabei.
Und das ist dann überhaupt kein Problem.
Ja, und
dann
und auch von Kirche, es war ja eine große Diskussion, ich hätte mir gerne noch eine Fortsetzung gewünscht. Das wird jetzt auch ausgewertet, was bedeutet es, Erprobungsraum zu sein? Weil
also Erprobungsraum nochmal, das ist, wenn auch beide nicht in der Kirche sind.
Nein, Erprobungsraum ist, probiert aus, richtig Menschen einzuladen, die Kontakt zur Kirche verloren haben, auch ausgetreten sind, versucht einen Anknüpfungspunkt zu finden. Und ja, es kommen viele, die mir Geschichten erzählen, warum sie ausgetreten sind, warum sie aber jetzt, wo sie heiraten oder sich heiraten, das Gefühl haben, sie brauchen was. Mhm. Das ist eine seelsorgliche Aufgabe, rauszufinden, was sucht ihr denn, was braucht ihr denn, was würde euch fehlen, wenn es nicht stattfindet. Und wir machen gute Erfahrungen damit. Es lässt sich nicht 1:1 alles nachprüfen oder es ist eine Entwicklung oder es ist ein Prozess, den wir positiv finden. Also es werden dann Kinder getauft, es gibt auch Wiedereintritte. Aber das Wichtige ist, dass es Annäherung an einfach einen guten Ort gibt, also an die Kirche. Und den auch zu entdecken, also auch Kinder da rein zu vertrauen, also die ganzen Skandale rund um die Kirche, wir haben damit zu tun und ich finde, Kirche kann sich freuen über jeden Menschen, der kommt. Ich habe ein Anliegen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber mein Herz sagt irgendwie, es könnte so sein. Und dann ist es unsere Aufgabe zu schauen, wie wir das machen, ohne uns selber und unsere Botschaft jetzt dabei zurückzustellen oder zu vergessen.
Liebe Susanne, vielen Dank für das Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und
sehr gerne.
Ja, hab weiter eine gute Zeit hier in deiner schönen Gemeinde. Danke.
Danke dir.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.